Money on Her Mind, der DK-Finanz-Podcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK-Podcast rund um Geld- und Karrierethemen. Heute sind wir mal wieder live auf der Bühne mit unserem Podcast und zwar in Saarlouis, in der Kreissparkasse Saarlouis. Wir, das sind in der Regel DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann und ich, Tanja Heinrich, Marketingmanagerin bei der DK. Und heute bei uns zu Gast sind auf der Bühne und am Mikrofon Sarah Sonntag und Selina Putlitz. Beide arbeiten bei der Kreissparkasse. Herzlich willkommen, ihr drei.
Ja, hallo, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass wir heute dabei sein dürfen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Hallo, ihr drei. Ich bin gespannt auf unser Gespräch.
Sarah und Selina, ihr arbeitet beide bei der Kreissparkasse Saarlouis in unterschiedlichen Funktionen. Was euch verbindet, ist aber die Tatsache, dass ihr beruflich vor allem mit euren Kolleginnen und Kollegen zu tun habt. Und eure Karrieregeschichten, wenn man jetzt noch nicht so viel darüber gehört hat, die könnte man ja schon auch als eher typisch für Frauen mit Familie betrachten. Aber dazu später mehr. Ihr habt beide in eurem Arbeitsleben schon viele wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse in Sachen Geldanlage und Karriere gesammelt und ich hoffe, dass wir uns da jetzt in der nächsten halben Stunde ein bisschen drüber unterhalten können. Und Sarah, ich fange mal bei dir an. Du bist seit 2012 in der Anlageberatung und seit einigen Jahren bist du Mitarbeiterberaterin in der Kreissparkasse. Das heißt, deine Kundinnen und Kunden sind also deine eigenen Kollegen sozusagen. Erzähl doch bitte zuerst mal, bevor wir darüber sprechen, wie du überhaupt zur Sparkasse gekommen bist.
Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn mich jemand fragt, war es schon immer dein Kindheitstraum, Bankkauffrau zu werden, dann ist die Antwort eher jein. Ganz ehrlich, mir ging es wie wahrscheinlich vielen jungen Menschen nach der Schule. Ich wusste noch gar nicht genau, wo beruflich die Reise hingehen soll. Was ich aber wusste, ich wollte mein eigenes Einkommen verdienen, ich wollte unabhängig sein und ich wollte etwas Handfestes, eine solide Ausbildung, auf der ich aufbauen kann. Und dann hat mir eine Freundin erzählt, dass sie ein Praktikum bei der Sparkasse macht. Und da dachte ich, oh, das wäre doch auch was für mich. Und dann habe ich mich auch bei der Sparkasse beworben. In dem Praktikum habe ich dann gemerkt, dass das Arbeiten bei der Sparkasse beziehungsweise das Arbeiten mit Geld und Finanzen eigentlich gar kein so trockenes Thema sind, wie man sich vielleicht vorstellt, sondern es geht hier mehr um den Menschen, um den Kunden und dessen finanzielle Pläne, Träume und Wünsche. Und das hat mir Spaß bereitet und deshalb habe ich mich dann zur Ausbildung entschieden.
Ich glaube, ich muss echt unbedingt diesen Podcast unserer Tochter vorspielen, weil die sucht gerade noch verzweifelt nach einer guten Idee für einen Job. Danke für diese tolle Idee, Sarah.
Gerne. Ich habe auch gerade gedacht, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich mich mit dem Gedanken anfreunden konnte, bei einer Bank zu arbeiten. Also deshalb umso spannender, dass du da relativ schnell zu dem Entschluss gekommen bist und bist ja dann auch nach deiner Ausbildung in die Anlageberatung gegangen und hast dort eine Weile gearbeitet. Und dann kam aber erstmal auch eine kleine Auszeit, oder?
Genau, also nach der Ausbildung habe ich noch verschiedene Weiterbildungen an der Sparkassenakademie absolviert, habe mich dann auf die Anlageberatung spezialisiert, insbesondere für vermögende Kunden und habe dann auch eine Weile in der Beratung gearbeitet. Und dann kam die erste von drei Familienauszeiten. Und zwar, als ich dann zum ersten Mal schwanger war, haben sich natürlich viele Fragen gestellt. Wie funktioniert Familie und Beruf? Wie soll Arbeiten, Beratung in Teilzeit funktionieren? Wie lange mache ich überhaupt Elternzeit? Fragen über Fragen. Aber rückblickend betrachtet kann ich sagen, natürlich ist jeder Wiedereinstieg eine Herausforderung. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Es ändern sich einfach viele Dinge. Bei der Technik ändern sich Sachen. Es ändern sich regulatorische Themen und, und. Aber mit der Routine kommt auch das Selbstvertrauen nochmal. Und das ist, denke ich, ein sehr entscheidender Faktor. Ich konnte nach allen drei Schwangerschaften nochmal auf meine vorherige Stelle zurück als Kundenberaterin im vermögenden Segment. Das war mir auch sehr wichtig. Das habe ich auch frühzeitig kommuniziert und habe hier rechtzeitig das Gespräch gesucht, wie ich mir das vorstellen könnte, in Teilzeit und dann nochmal mit der Option, irgendwann die Arbeitszeit aufzustocken. Und ich denke, das ist ein wichtiger Faktor und war mit Sicherheit auch das A und O, hier die Kommunikation zu suchen, um das Ganze dann so passend zu gestalten.
Und ich habe den Eindruck aber, Sarah, dass es nicht selbstverständlich ist, so wie es bei dir gelaufen ist. Also egal, ob eine Frau vorher sagt, ich komme wieder zurück, ich will meinen Job wieder haben. Es ist ja ganz oft so, wenn wir zurückkommen aus dieser Eltern, aus der Familienzeit, dass dann halt der Job nicht mehr da ist, dass man uns nicht mehr zutraut. Und dann denken sie immer, ja, dann werden die Kinder krank und dann kommen sie doch wieder nicht regelmäßig. Und das ist oft ziemlich frustrierend für Frauen. Dann kommen wir zurück, wir sind motiviert, wir wollen in Teilzeit arbeiten, wollen das hinkriegen und dann kriegen wir irgendwelche Jobs, wo man so denkt, naja, dafür habe ich jetzt eigentlich nicht diese lange Ausbildungszeit gemacht. Und das, also das freut mich total zu hören, dass es so laufen kann, wie es bei dir gelaufen ist. Selina, ich habe den Eindruck, ich weiß, bei dir ist es schon ein bisschen anders gelaufen, oder?
Genau, also ich bin zur Sparkasse eigentlich mehr oder weniger aus Versehen gekommen. Also meine Interessen lagen früher immer ganz klar bei den Fremdsprachen. Ich wollte immer Spanisch und Englisch studieren und habe mich bei der Sparkasse nur deshalb beworben, um einfach mal zu sehen, wie läuft ein Einstellungstest und ein Bewerbungsgespräch in der Praxis ab, quasi zu Übungszwecken. Und dann habe ich tatsächlich genau auf meinen Geburtstag die Zusage bekommen für die Ausbildungsstelle. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe ja eigentlich nichts zu verlieren. Ich mache zuerst die Ausbildung und studieren kann ich im Nachgang immer noch. Fun Fact ist, nachdem halt das erste volle Gehalt auf meinem Konto war, hatte sich das Thema mit dem Studium ganz schnell erledigt. Und ich habe dann meine Weiterbildungen auch über die Sparkassenakademie gemacht. Das habe ich aber bis heute nie bereut, weil ich konnte bei der Sparkasse nicht nur viel zum Thema Finanzen lernen, sondern auch wirklich fürs Leben. Und war dann auch lange in der Privatkundenberatung tätig, was mir auch immer total viel Spaß gemacht hat, weil ich unsere Kunden in den verschiedensten Lebenslagen begleiten und beraten konnte. Und dann kam bei mir auch so der klassische Weg, Hochzeit, zwei Kinder relativ kurz nacheinander, sodass ich insgesamt eine Auszeit von 3 Jahren hatte und bin dann nochmal mit einem geringeren Arbeitszeitanteil zurückgekommen. Und dann war es ähnlich, wie Sarah eben beschrieben hat. Also es hat sich einiges geändert in 3 Jahren, Regulatorik, die Produkte, die Technik. Und für mich war es einfach schwierig, mit dem geringen Arbeitszeitanteil wieder in diese Routine zu kommen. Und deshalb habe ich mich zu dem Zeitpunkt umorientiert und mich dem Kundenservice gewidmet.
Und dafür warst du aber eigentlich deutlich überqualifiziert mit all dem, was du vorher an Ausbildung und an Kenntnissen erworben hattest, oder?
Genau, aber in dem Moment war es für mich einfach der richtige Schritt, weil ich dadurch einfach mehr Flexibilität hatte und dieses Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser unter einen Hut bringen konnte.
Und bei euch beiden sieht man dann auch, wie unterschiedlich es laufen kann und dass es immer eine individuelle Entscheidung ist. Und du hast auch deinen Frieden damit, oder? Dass du dich dafür entschieden hast.
Genau, auf jeden Fall. Mittlerweile ist es so, die Kinder sind schon 5 und 6 Jahre, beziehungsweise fast 7. Die sind in der Schule und im Kindergarten untergebracht. Ich habe meine Arbeitszeit wieder erhöht und bin auch in der Zwischenzeit nicht mehr im Kundenservice tätig, sondern, wie wir eben schon kurz gehört haben, als Frauenbeauftragte der Kreissparkasse Saarlouis.
Heißt das nicht eigentlich Gleichstellungsbeauftragte?
Ja, hier im Saarland ticken die Uhren ein bisschen anders. Laut unserem saarländischen Landesgleichstellungsgesetz heißt es offiziell Frauenbeauftragte, wobei sich die Arbeit nicht von einem Gleichstellungsbeauftragten unterscheidet.
Ob sich da die Männer nicht wieder diskriminiert fühlen, aber das nur am Rande.
Und in der Funktion kümmerst du dich jetzt um die Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du und Sarah, damit sie sozusagen möglichst gute Voraussetzungen haben für ihre weitere Karriere.
Genau, also das ist eigentlich das Hauptaugenmerk, dass ich immer dort behilflich bin, wo es sein muss, um einfach die gleichen Chancen für Männer und Frauen zu schaffen auf ihren Karrierewegen. Und darüber hinaus gibt es immer noch einige andere Sachen, die man noch nebenbei machen kann.
Und was kannst du da konkret machen? Was hast du für Möglichkeiten in der Position?
Ich habe tatsächlich viele Möglichkeiten, tätig zu werden. Zum einen gibt es bei uns ein Mentoring-Programm, das heißt Frau Stark, was von der Sparkasse unterstützt wird. Da kann man Frauen, die die Ambitionen haben, irgendwann eine Führungsposition zu übernehmen, einen Mentor zur Seite stellen, der in der Regel aus einer anderen saarländischen Sparkasse kommt. Und der ist dann Ansprechpartner für diese Frauen, begleitet sie auf einem Stück ihres Karriereweges, ist für Fragen als Ansprechpartner einfach da und unterstützt, wo es geht. Dann haben wir noch ein Kontakthalteprogramm mit unseren Eltern in Elternzeit, die im Moment halt eben nicht im Unternehmen sind. Wir treffen uns in regelmäßigen Abständen, damit auch diese Kolleginnen up-to-date sind. Und ich kann Ihnen so auch unsere Stellenausschreibungen zur Verfügung stellen, sodass Sie auch die Möglichkeit haben, sich aus der Elternzeit raus eventuell auf eine andere Stelle zu bewerben. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man sich auch als Frau seine eigenen Netzwerke aufbaut. Das habe ich jetzt gemerkt, als ich neu war in der Position, aber ich denke, das gilt für alle Frauen. Dann ganz oft vergessen wir einfach, welche Kräfte wir freisetzen können, wenn wir Frauen uns irgendwie gegenseitig unterstützen.
Da muss ich gleich auf zwei Dinge jetzt nochmal kurz eingehen. Also Mentoring ist ja sowieso was Wichtiges, keine Frage. Aber ich denke jetzt wieder dran, ich war einmal in Elternzeit, wir haben nur eine Tochter. Aber in der Zeit, also es war keine lustige Zeit, so das erste halbe Jahr finde ich ganz schön anstrengend. Mein Kollege, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe, der hat sich wirklich mindestens einmal alle zwei Wochen gemeldet mit aktuellen Arbeitsinhalten. Es hat mich zwischendurch echt genervt, weil man, also wenn man so gerade im Stillen ist oder sonst irgendwas Wichtiges macht. Aber am Ende, wenn du sagst, dieses Kontakthalten zum Arbeitgeber, zu den Kollegen, ist danach natürlich extrem wichtig, dass man wieder gut reinkommt. Also finde ich toll, dass die Sparkasse das so aktiv macht. Und natürlich möchte ich auch nochmal unterstreichen, das Thema Netzwerken. Weil das unterschätzen wir, glaube ich, immer, wie viel Netzwerken ausmacht mit, wir stärken uns gegenseitig, wir können uns fördern, wir können uns Tipps geben, wir mentoren und coachen uns gegenseitig. Und manchmal ist das Netzwerk auch deshalb gut, weil man sich mal an der Schulter ausweinen kann, wenn mal wieder irgendwie alles total schief läuft. Ich finde das so hilfreich. Ich gehe da immer gestärkt wieder raus aus dem, wenn ich mal mich ausgeheult habe. So, jetzt aber nochmal ein ganz anderes Thema, nämlich, wie sieht es speziell aus für Menschen? Es sind ja nicht nur die Frauen, sondern auch inzwischen zum Glück oft Männer, die die Auszeiten nehmen, wenn die ihre Familie versorgen wollen. Wo kannst du da eingreifen, wo kannst du da anpacken, um die Frauen bzw. auch die Männer dann zu stärken?
Ja, genau. Also das ist mir ganz wichtig, noch einmal zu sagen, nur weil es im Saarland Frauenbeauftragte heißt, heißt das nicht, dass ich nur für die Frauen zuständig bin, sondern zu mir dürfen gerne alle Mitarbeitenden kommen und wir können uns über Themen unterhalten wie Pflegeauszeiten, Elternzeiten, Arbeitszeiterhöhung oder Reduzierung. Da muss ich auch tatsächlich sagen, dass die Sparkasse Saarlouis als Arbeitgeber fast alle Arbeitszeitreduzierungen oder Erhöhungen für jeden das passende Modell irgendwo anbietet. Ganz oft ist es halt auch so, dass auch ältere Kolleginnen zu mir kommen, die ihre Arbeitszeit wieder erhöhen möchten. Und auch dazu rate ich absolut, sobald es keine familiären Verpflichtungen mehr geht, weil es ist ganz klar, je weniger wir arbeiten, desto weniger zahlen wir in die Rentenkasse ein. Und das ist dann natürlich auch später sehr wichtig, weil wir wollen ja auch im Alter noch ein bisschen finanziell unabhängig und selbstständig sein.
Und ich glaube, das ist das richtige Stichwort für die nächste Frage an dich, Sarah. Du als Mitarbeiterberaterin erlebst die Geschichten der Kolleginnen und Kollegen ja aus einer etwas anderen Perspektive, nämlich im Hinblick auf die finanziellen Folgen, die vielleicht so eine Familienauszeit hat oder auch Care-Arbeit hat. Und bei Frauen ist es ja leider nichtsdestotrotz unabhängig davon so, dass wir oft im Durchschnitt ein bisschen weniger Geld verdienen, beziehungsweise auch seltener in Führungsrollen aufsteigen. Spürst du denn den Unterschied auch jetzt in Beratungsgesprächen?
Ja, also ich spüre den Unterschied schon, aber nicht aus dem Grund, weil Frauen anders denken oder handeln, sondern, wie du eben schon gesagt hast, weil Frauen öfters Auszeiten nehmen für die Familienzeit, für Care-Arbeit und dann logischerweise in Teilzeit arbeiten und dann natürlich auch ein geringeres Einkommen haben. An der Stelle wirkt sich dies natürlich direkt aus auf Sparraten, auf Altersvorsorge und sonstige Möglichkeiten. Da haben Männer im Durchschnitt natürlich mehr die Möglichkeit beiseite zu legen, weil sie häufiger in Vollzeit arbeiten und statistisch gesehen auch höhere Einkommen erzielen. Mir ist im Beratungsgespräch besonders wichtig, die Frauen bzw. unsere Kolleginnen nochmal darauf hinzuweisen, sie für diese Themen zu sensibilisieren und hier auch Lösungsansätze zu erarbeiten.
Ich lese ja ganz viel zum Thema Frauen und Finanzen, weil mich das Thema so interessiert. Und Tanja, wir unterhalten uns ja auch ja viel drüber. Und wir wissen alle, es gibt ganz oft Statistiken, dass auch Frauen unterschiedlich oder anders anlegen als Männer, vielleicht risikoscheuer oder nicht. Für mich wäre es interessant, Sarah, du bist ja Praktikerin. Du musst jetzt keine Namen nennen, aber merkst du das auch, wenn deine Kolleginnen und Kollegen zu dir kommen, dass da unterschiedliches, typisches Anlageverhalten bei Männern und bei Frauen ist?
Teilweise schon, aber nicht so stark, wie man vielleicht vermutet. Ich erlebe viele Frauen, die ein sehr gutes Gespür für Rendite und Risiko haben oder die es auch entwickeln, wenn sie sich näher mit den Themen Geldanlage, Wertpapiere und so weiter beschäftigen. Oft sind Frauen auch sehr gut strukturiert und nachhaltig orientiert. Das ist für die Altersvorsorge, für die Geldanlage, für den Vermögensaufbau natürlich besonders wichtig und bringt die beste Renditechance, die man dann für seine Vermögensanlage erzielen kann. Auch durch eine breite Streuung.
Also ich selbst, jetzt nicht für meine Altersvorsorge, sondern wenn wir uns so über Risiko und was macht man noch so mit seinem Geld reden, kaufe ja hin und wieder den ein oder anderen Einzeltitel. Ich suche mir dann gern Unternehmen aus, an die ich persönlich auch glaube. Ich glaube, das sagt man vielleicht auch uns Frauen nach, dass wir vielleicht sehr besonnen bei unseren Finanzentscheidungen sind, aber dass wir da auch mit einer gewissen Emotionalität reingehen. Also für mich sind es dann oft Unternehmen, die ich persönlich toll finde, von denen ich selbst Produkte habe, an die ich irgendwie glaube, dass die auch in Zukunft vielleicht noch sinnvolle Geschäftsentscheidungen treffen werden. Stellst du sowas auch bei deinen Kolleginnen fest oder bin ich da ein Einzelfall?
Ja, das erlebe ich tatsächlich häufig, nicht nur bei meinen Kolleginnen, sondern auch bei mir selbst. Mode ist da ein ganz typisches Beispiel. Es macht natürlich Spaß, in Unternehmen zu investieren, von deren Geschäftsmodell man überzeugt ist oder deren Produkte man nutzt. Das ist auch völlig legitim. Für den Vermögensaufbau oder für die Vermögensanlage ist es nur wichtig, dass man jetzt nicht nur in seine Lieblingsunternehmen investiert, sondern auch hier nochmal eine breite Streuung aufbaut, verschiedene Anlagen und auch verschiedene Anlageklassen wie festverzinsliche Wertpapiere, Immobilienfonds und natürlich auch Aktien, damit man interessante Renditen erzielen kann.
Ich stelle da tatsächlich in meinem Freundeskreis ganz unterschiedliche Herangehensweisen fest. Ich denke halt nur, wichtig ist es, wenn man jetzt nicht genau weiß, in was man investieren soll und eben kein Lieblingsmode-Label zum Beispiel hat, dass man sich dann einfach bei einem Ansprechpartner seines Vertrauens beraten lässt. Das mache ich zum Beispiel auch bei Sarah.
Wenn Selina, wenn du jetzt schon den Werbeblock hier machst mit Sarah und Sarah, wenn du schon da sitzt, ich habe jetzt gerade eben in den Faschingsferien mich wieder getroffen mit einer Schulfreundin. Jetzt oute ich mich, wie alt ich bin. Und auch wieder wahrscheinlich gar kein so untypischer Fall. Die Schulfreundin ist 57 Jahre alt, die hat 4 Kinder, hat auch immer die ganze Zeit in Teilzeit gearbeitet, hat relativ wenig verdient, so im Sozialbereich, hat relativ wenig jetzt auch angespart. Und die hat mich, also tatsächlich wirklich war, hat mich jetzt angesprochen und hat gesagt, hey, was soll ich machen? Ich weiß, ich muss noch was machen, aber auch so ein bisschen resigniert. Lohnt sich's überhaupt noch? Wenn die jetzt zu dir kommen würde, nennen wir sie einfach mal Sabine. Die Sabine kommt zu dir in die Beratung, sagt hier 57, 4 Kinder, wenig angespart. Sagst du zu ihr, kannst du wieder gehen, kannst du vergessen, zu spät?
Auf gar keinen Fall. Also zu spät ist es nie. Natürlich sieht jetzt die Strategie mit 57 anders aus als mit 30, wo noch lange Laufzeiten beispielsweise bestehen. Aber die Strategie ist jetzt nicht unbedingt auf maximale Renditeoptimierung, sondern ich sag mal eher eine gute Struktur, eine gute Stabilität und auch weiterhin attraktive Ertragschancen oberhalb der Inflationsrate, also sprich dem Kaufkraftverlust. Das wäre jetzt mal ein erster Ansatz und dann würde man natürlich eine Bestandsaufnahme machen und mal schauen, was besteht denn überhaupt? Gibt es eine gesetzliche Rente? Gibt es eine betriebliche Altersvorsorge oder sonstige private Vorsorgen? Und würde dann dementsprechend eine Empfehlung aussprechen an der Stelle. Man unterschätzt auch oft, dass auch mit Mitte 50 noch ein Anlagehorizont von 20 bis 30 Jahren vor einem liegt.
Und die ist auch ganz schön sportlich. Der traue ich auch zu, dass sie noch einen schönen langen Anlagehorizont hat. Und ich glaube, ich nehme die Infos einfach mal mit für die Sabine, die nicht Sabine heißt.
Meine Großmutter beispielsweise, da bin ich immer verblüfft, die ist fast 89 Jahre und investiert noch in Einzelaktien. Da spielt der Anlagehorizont überhaupt gar keine Rolle.
Was für eine coole Frau in der Generation. Wahnsinn.
Wenn du, Gabriele, jetzt hier aber schon persönliche Tipps einheimst, dann bin ich auch neugierig. Was würdest du denn einer Mit-30erin raten, die zwar ganz gut Geld verdient, aber auch sehr, sehr gerne in den Urlaub fährt und ja das Leben genießt, vielleicht kein Pferd mehr hat, aber trotzdem noch Wege findet, ihr Geld auszugeben? Wie viel sollte man denn in dem Alter monatlich so beiseite legen und welche Anlagelösungen würdest du sagen, sind so in der Lebensphase sinnvoll?
Also zunächst mal finde ich es großartig, wenn man sich mit Mitte 30 Gedanken über seine finanzielle Zukunft macht, dann kann man noch wirklich viel bewirken. Eine Empfehlung ist, etwa 10-15% des Nettoeinkommens monatlich beiseite zu legen, mit Kindern etwas weniger, da sind die Fixkosten oft höher an der Stelle. Aber viel wichtiger als die Höhe der Rate ist die Regelmäßigkeit. Die Regelmäßigkeit beim Sparen, das soll sich auch nicht wie Verzicht anfühlen, sondern eher wie Freiheit schaffen für später an der Stelle. Und dann ist noch eine weitere Empfehlung, dass man sich Notgroschen von etwa 3 Gehältern parat hält für alle Fälle.
Und wenn du Notgroschen sagst, was meinst du da konkret damit? Ich denke da ja immer an entweder den Sparstrumpf oder die Matratze, wo man dann seine Cent, also früher waren es Pfennigstücke, jetzt sind Centstücke reinsteckt. Meinst du das?
Ja, so eine Art Sparstrumpf in Kontoform, wo man abgesichert ist für unvorhersehbare Dinge. Wenn beispielsweise eine Reparatur am Auto ansteht oder die Waschmaschine kaputt geht, dass ich jetzt nicht meine Anlagen angreifen muss. Und dann gilt, langfristig investieren, breit gestreut in weltweite Kapitalmärkte, das ist ideal.
Okay, vielen Dank.
Mir fällt dazu auch gerade noch was ein, weil eigentlich hast du genau mich beschrieben. Mitte 30, ich reise gerne, wir genießen das Leben, gehen gerne essen, fahren auch mal kurz übers Wochenende weg. Nichtsdestotrotz lege ich halt eben auch jeden Monat was zur Seite und mir ist dabei halt wichtig auch die Aufteilung. Es geht dann auch nicht um die Höhe des Betrages. Sarah hat eben schon angesprochen, mit Kindern sind die Fixkosten höher, deshalb der Sparbeitrag vielleicht geringer. Nichtsdestotrotz teile ich den auf. Also ein Teil für meine Altersvorsorge, ein Teil für die Kinder, ein Teil in Anlageempfehlungen von Sarah und ganz wichtig immer noch ein Teil auf das Tagesgeldkonto, dass es direkt verfügbar ist, wenn ich die nächste Reise buchen möchte.
Das heißt, der Notgroschen ist nicht nur für die Not da, sondern auch gleich wieder für deine Reise. Ich verstehe schon, Selina, okay. Ich als Schwäbin tick da natürlich ganz anders. Also Konsum und Reisen ist nichts für mich. Ich spare alles, das tut mir auch nicht weh. Aber das ist nur so am Rande. Wir sind ja hier im Saarland. Ich finde die Idee aber trotzdem super, dass man sagt, ich lege einen Betrag beiseite im Monat und ich teile den nochmal auf in Unterschied für unterschiedliche Zwecke. Das tut dem Kopf, glaube ich, auch wieder ganz gut, weil nur fürs Langfristige, für die Altersvorsorge sparen, ist so ein bisschen frustrierend, gerade wenn man jung ist. Aber dann auch sagen, ein Teil von dem, was ich spare, ist jetzt für mein Leben, fürs Reisen, finde ich klasse. Tanja und ich, wir haben ja schon Dutzende von Podcasts gemacht und haben auch immer wieder über das Thema geredet. Wie ist das mit der weiblichen Finanzanlage? Macht man das besser zusammen mit dem Mann oder macht man es nur selbst für sich? Ihr zwei seid ja beide Fachfrauen. Selina, bevor du Frauenbeauftragte geworden bist, warst du ja auch in der Beratung. Was sagt ihr beide denn zu der These, jede Frau sollte ihr eigenes Girokonto und ihr eigenes Wertpapierdepot haben?
Also für mich ist das absolut Pflicht. Vielleicht ist es aber auch eine Berufskrankheit. Ich kenne es halt nicht anders. Also wir haben hier unser Girokonto direkt am Anfang eröffnet und ich kenne es nur so mit meinem eigenen Girokonto. Ich weiß aber auch aus der Praxis, als ich selbst in der Privatkundenberatung tätig war, dass es oftmals gerade bei der älteren Generation nicht der Fall ist. Da hat maximal die Frau die Vollmacht vom Girokonto des Mannes, aber noch kein eigenes Girokonto. Ich glaube aber auch, dass es bei der jüngeren Generation immer mehr zur Normalität wird, ein eigenes Konto zu haben.
Da bin ich jetzt gespannt, Sarah, was du dazu sagst, dass es zur Normalität wird, weil ich erschrecke manchmal, gerade wenn ich mit jüngeren Frauen rede, wenn ich merke, auch in der Familie so, dass die dann sagen, nein, selbstverständlich haben wir ein gemeinsames Konto, weil sonst wird es auch so kompliziert mit den Ausgaben und fast durch alle Generationen weg und ich finde das echt gefährlich. Aber Sarah, was ist so dein Eindruck?
Ich kann mich Selina nur anschließen. Also bei der jüngeren Generation ist es eigentlich mittlerweile selbstverständlich, dass jeder sein eigenes Konto hat. Da ich ja jetzt auch Kolleginnen und Kollegen berate, da ist es auch trotz des Berufes auf jeden Fall so, dass die eigene Konten und eigene Depots haben. Wenn nicht, empfehle ich es auf jeden Fall immer, weil Das bedeutet einfach ein Stück finanzielle Selbstständigkeit und das ist, denke ich, das A und O.
Und man kann ja nichtsdestotrotz neben seinem eigenen Girokonto immer noch ein gemeinsames Haushaltskonto haben. Da, Gabriele, haben wir dann auch nichts dagegen, oder?
Genau, damit sind wir vollstens einverstanden. Aber ich schätze mal, Sarah, dass das vielleicht auch ein bisschen dadurch ist, dass es eben Kolleginnen und Kollegen in der Sparkasse sind. Wie gesagt, ich finde das manchmal erschreckend und möchte damit natürlich auch die anwesenden und die zuhörenden Frauen nochmal neu motivieren, für sich selbst ein eigenes Konto anzulegen.
Aber lasst uns vielleicht nochmal ganz kurz beim Thema bleiben. Habt ihr denn in eurer Beraterinnenzeit schon mal erlebt, dass es auch zu Problemen kam, weil Frauen eben genau im falschen Zeitpunkt nicht das eigene Konto oder die Vollmacht etc. hatten?
Also ich denke, solche Situationen erleben wir tatsächlich oftmals leider erst dann, wenn es zu spät ist. Also ganz oft passiert das im Nachlassfall. Und wenn dann kein eigenes Girokonto vorhanden ist, dann kann das für Frauen ganz schnell zu unnötigen Hürden und Verzögerungen führen, die dann noch in der sowieso schon emotional belastenden Situation dazukommen. Deshalb finde ich es auch ganz wichtig, frühzeitig vorzusorgen und die eigenen finanziellen Angelegenheiten zu regeln. Und ein eigenes Konto ist dabei einfach ein zentraler Baustein, denke ich. An dieser Stelle möchten wir auch nochmal ganz bewusst einen Appell an alle Zuhörerinnen aussprechen. Kümmert euch rechtzeitig um Themen wie Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und alles, was dazugehört. Denn das schafft nicht nur Sicherheit für euch selbst, sondern entlastet auch eure Angehörigen ganz enorm, wenn es tatsächlich mal gebraucht wird. Und Vorsorge bedeutet nicht, sich mit unangenehmen Themen zu belasten, sondern im Gegenteil, bewusst Verantwortung einfach zu übernehmen und sich ein gutes Gefühl von Sicherheit zu verschaffen.
Und ich habe den Eindruck, so aus meiner Praxis oder aus den Erlebnissen, Gesprächen mit Frauen aller Art, dass das auch keine Frage ist, mit dem im Notfall kann es dann mal sein, dass man keinen Zugriff mehr auf ein Konto hat, sondern ich habe auch schon in Private Banking in ganz reichen Kreisen Frauen gehört, die erzählt haben und dann ist meinem Mann dieser Unfall passiert und plötzlich war ich hatte keinen Cent mehr, obwohl wir eigentlich reich sind. Also tut es jetzt, kümmert euch jetzt darum, dass ihr ein eigenes Konto habt oder wenn schon gemeinsam, dass beide gleichberechtigt sind, damit ihr Zugriff habt. Unbedingt. Aber nochmal was anderes, also nicht nur das eigene Girokonto, sondern es geht ja auch nochmal um das Thema Wertpapiere, Wertpapieranlage. Das ist ja nochmal unser Herzensanliegen, Tanja, nicht wahr? Und Wertpapieranlage, das habe ich jetzt in den letzten Monaten wieder gemerkt, auch wieder in Gesprächen. Wir reden dann immer so selbstverständlich davon und dann legt ihr euch ein eigenes Depot an und dann kauft ihr ein paar Wertpapiere rein. Aber schon das Anlegen von einem eigenen Depot ist eine Herausforderung, weil wir leben in einer Welt, wo es unfassbar viele Möglichkeiten und Angebote gibt. Und gleichzeitig ist es aber so schwierig, überhaupt zu wissen, also wo mache ich das, wie mache ich das? Diese unfassbare Vielfalt. Und da jetzt nochmal die konkrete Frage an euch. Was würdet ihr denn konkret raten in Sachen Wertpapierdepot?
Natürlich empfehle ich hier an der Stelle die Sparkasse. Man hat immer einen Ansprechpartner vor Ort. Die Depoteröffnung ist völlig unkompliziert. Auch Depoteinzüge, Überträge und dergleichen sind völlig problemlos abzuwickeln. Es können auch direkt Vollmachten mit eingerichtet werden und man hat seinen Ansprechpartner und Berater vor Ort. Wer jetzt kostengünstig und online agieren will, ist beim S-Broker, unserem Online-Anbieter, bestens aufgehoben für eine Depoteröffnung.
Wir haben echt alles im Angebot. Toll, oder?
Jetzt würde ich aber gerne, ich weiß, wir reden über unser Lieblingsthema Geld, nochmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, wie wir das Geld dann überhaupt verdienen. Habt ihr dennoch, wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die vielleicht noch vor einer beruflichen Weichenstellung stehen oder vor einem Ausbildungsstart, Tipps, die ihr ihnen mit auf den Weg geben würdet, was ihr so ja den jüngsten Kolleginnen und Kollegen, aber auch generell Auszubildenden raten würdet?
Ja klar. Meine Kollegen der Personalbetreuung und ich empfehlen unseren jüngeren Mitarbeitern immer sofort mit dem Vermögensaufbau zu starten, also so früh wie möglich. Und dies funktioniert mit der vermögenswirksamen Leistung, das ist so eine zusätzliche Leistung zum Gehalt, da zahlt die Sparkasse 40 € pro Monat, wunderbar, um sich eine schöne Summe anzusparen. Darüber hinaus vereinbaren wir mit unseren Auszubildenden relativ zeitnah nach Ausbildungsbeginn nochmal einen Termin zum Thema Vermögensaufbau, zum Thema Altersvorsorge und beraten die Auszubildenden dann rechtzeitig an der Stelle. Denn am Ende gilt, je früher man anfängt, desto größer ist der Effekt des langfristigen Sparens.
Das kann ich tatsächlich nur bestätigen. Also ich habe auch bei Ausbildungsbeginn sofort meine vermögenswirksamen Leistungen angelegt und auch mit meiner Altersvorsorge gestartet. Und ich habe jetzt allein schon nur durch die Wertentwicklung 70% dazu gewonnen. Also das entspricht einer Rendite ungefähr von 5% im Jahr. Deshalb, je früher man anfängt, desto besser ist es. Aber ganz wichtig, es ist nie zu spät.
Und die vermögenswirksame Leistung, um das nochmal zu betonen, das ist ja Geld, was ich zusätzlich von meinem Arbeitgeber geschenkt bekomme. Und ich höre das von uns im Konzern auch, wie viele Menschen das nicht nutzen, einfach weil sie sich nicht drum kümmern. Und das ist die beste Chance, früh, automatisch, jeden Monat, ganz viel kommt vom Arbeitgeber. Ist das nicht eine schöne Art, Vermögen aufzubauen?
Genau, also wer das noch nicht angelegt hat, einfach mal beim Arbeitgeber nachfragen, ja, was er denn zahlt. Viele zahlen auch einen Anteil, nicht nur die 40 Euro, aber egal, was der Arbeitgeber zahlt, man kann es ja anlegen.
Und investieren.
Genau, Gabriele, du hast mir meinen Punkt schon vorweggenommen. Ich bin nämlich auch immer wieder ein bisschen erschrocken, wenn unsere Kolleginnen bzw. gerade auch Kollegen sagen, dass sie die VL-Lösung nicht nutzen.
Unfassbar.
Immer wieder spannend.
Ja, und geschenktes Geld, unglaublich.
Ja, vielen lieben Dank an euch zwei oder an euch drei. Jetzt haben wir jede Menge wertvolle Hinweise für Frauen und natürlich auch für Männer, falls sie zuhören, unterschiedlichen Alters für die Geldanlage bekommen. Und zwar aus erster Hand von euch beiden Expertinnen. Und wir haben von dir, Selina, gehört, wie wichtig es ist, dass Frauen ihre beruflichen Wünsche klar formulieren und dafür einstehen. Herzlichen Dank, dass ihr bei Money on Her Mind zu Gast wart. Und vielen lieben Dank auch, dass wir heute in der Kreissparkasse sein durften. Wir wünschen euch natürlich weiterhin ganz viel Erfolg, privat, beruflich und auch bei eurer Geldanlage, die 70%, weiter so. Und vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen zu Hause und hier heute vor Ort in der Kreissparkasse. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir euch in 2 Wochen wiederhören. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Bis bald. Bis bald.